Danke, Elder Perry. Ich finde, zu Beginn sollten wir sagen, dass Bischof Richard und seine Ratgeber eine hervorragende Präsentation vorbereitet haben. Ich möchte auch erwähnen, dass die Worte von Elder Oaks und Elder Cook und von unserem geschätzten Präsidenten wirklich wunderbar waren. Wir sind also dankbar, hier zu sein. Und die erste Frage, die ich in dieser Diskussion stellen möchte, ist die, wenn Sie an den Gemeinderat denken, den wir uns gerade angeschaut haben, was ist da Ihrer Meinung nach besonders gut gelaufen? Schwester Beck?
Also ich finde, dass da eine Schriftstelle, Lehre und Bündnisse 88, Vers 122, sehr gut umgesetzt wurde. Ich würde sie gern vorlesen. Ich betone das, weil jeder die Schriften mit nach Hause nehmen und nachlesen kann, wie das abgelaufen ist. Bestimmt unter euch einen zum Lehrer und lasst nicht alle auf einmal Wortführer sein, sondern lasst immer nur einen reden und lasst alle seinen Worten zuhören, sodass, wenn alle geredet haben, alle durch alle erbaut worden sein mögen und ein jeder das gleiche Recht habe. Mir ist aufgefallen, dass das in dem Rat umgesetzt wurde. Er hat eine erbauliche, schöne Atmosphäre erzeugt.
Sehr gut. Noch jemand? Elder Holland?
Präsident Monson hat das erwähnt und sowohl Elder Oaks als auch Elder Cook haben diese wundervollen Kapitel, diese Einleitung betont, in denen es besonders um die Familie geht. Ich fand es hervorragend, dass man in diesem Rat immer wieder auf die Eltern zurückkam, anstatt darüber zu sprechen, was bei Aktivitäten stattfinden soll oder was eine Hilfsorganisation oder ein Kollegium zu leisten hat, obwohl auch das angesprochen werden musste. Ich saß da und hörte zu, es ging immer wieder um das eine, es wurde immer wieder über Eltern gesprochen, wie man sie einbeziehen kann und wie sie das zu Hause stärken können. Ich fand das einfach toll.
Ich möchte hinzufügen, dass man sich im Rat durchgehend auf Menschen konzentriert hat, nicht auf Programme. Man hat sich um den Einzelnen und um die Familie bemüht. Diese Absicht wird wohl auch mit dem neuen Handbuch verfolgt. Bruder Gonzales?
Ja, das ist ziemlich deutlich. Jeder hat sich beteiligt und das machte Offenbarung möglich. Ich fand es auch sehr gut, dass nachgefasst wurde. Da wurden Vorschläge gemacht und da man gemerkt hat, dass auf jeden Fall nachgefasst werden wird, war klar, dass die Vorschläge auch umgesetzt werden.
Meiner Meinung nach war das ein gutes Beispiel dafür, wie ein Bischof eine Ratsversammlung leiten kann, ohne dominant zu sein. Der Bischof hat mehr zugehört als gesprochen. Offen gestanden habe ich schon viele Gemeinden und Pfähle gesehen, wo ein Priestertumsführer sagt, das ist das Problem, sollten wir nicht dies und das tun, was meinen Sie? Und niemand sagt etwas. Im Ernst. Dieser Bischof hingegen hat das Problem anschaulich vorgetragen, eine gut durchdachte, inspirierte Frage gestellt und dann mehr zugehört als selbst gesprochen. Das sind alles gute Gedanken. Wenn wir an einen Gemeinderat oder an dieses neue Handbuch denken, was ist der Zweck, der dahinter steckt? Was versuchen wir gemeinsam in der Kirche zu erreichen, sodass wir es dann in einem Rat besprechen? Wo soll uns das hinbringen?
Ich hoffe, ich bin nicht zu voreilig. Ich glaube, Elder Oaks ist in seiner Einleitung genau darauf eingegangen. Hier geht es um das Erlösungswerk. Und wir wollen die verschiedenen Aufgabenbereiche nicht allzu sehr voneinander trennen. Wir wollen keine Hürden oder Grenzen, die die Zusammenarbeit nur erschweren. Elder Oaks ist sofort auf die prophetischen Aussagen eingegangen, die Aussagen aus den Heiligen Schriften, dass wir am Erlösungswerk beteiligt sind. Ich möchte kurz erwähnen, dass dies für mich einer der Höhepunkte in Kapitel 5 ist. Das weicht vielleicht ein wenig vom Thema ab jetzt, aber in Kapitel 5, das Erlösungswerk, wird die Missionsarbeit und Aktiverhaltung mit der Tempelarbeit und dem Unterrichten kombiniert. Ich finde, das ist für dieses Handbuch symbolisch und buchstäblich ein gewaltiger Schritt nach vorne.
Elder Ballard, ich wollte sagen, dass dieser Rat mir vollkommen vorkam. Sicher gibt es aber irgendwo jemanden, der sich sagt, Mensch, bei uns sieht es ganz anders aus. Wir machen unsere Sache nicht so gut. Was mir an dem Beispiel so gut gefallen hat, ist, dass es nicht darum geht, ob alles reibungslos abläuft. Sie haben sich an Grundsätze gehalten, die einen guten Rat ausmachen. Das haben sie uns anschaulich gemacht. Sie waren einig, haben sich auf das geistliche Wirken konzentriert und haben über Menschen gesprochen. Sie hatten ein Ziel im Sinn, das Ziel des Vaters im Himmel. Manchmal machen wir uns Sorgen, ob wir in unserem Rat alles richtig machen.
Ich glaube, es zeichnet einen guten Führer aus in jedem Bereich, dass er jederzeit bereit ist, anzuerkennen, dass es Probleme gibt. Dann jedoch die Weisheit hat, auf die Mittel zurückzugreifen, die der Herr uns gegeben hat. Oftmals hören wir, dass die Bischöfe überlastet sind. Und das sind sie auch, wenn sie diesen Grundsatz nicht annehmen. Wenn sie den Grundsatz annehmen, welche Funktion der Gemeinderat hat, bekommen sie viel Hilfe. Sie müssen begreifen, dass sie einen Dialog anstoßen können. Sie können die Tür zu mehr Verständnis, Inspiration und Offenbarung öffnen. Das wird von Männern und von Frauen kommen, zu Themen, die den Bischof belasten. Ich fand, der Bischof hat seine Sache in diesem Rat gut gemacht. Was wir meiner Meinung nach auch klarstellen müssen, ist, dass die FAV-Leitung einen Rat bildet. Die Sonntagsschulleitung bildet einen Rat. Alle, die dort zu sehen waren, gehen hoffentlich in ihren eigenen Rat zurück und sprechen über das, was im Gemeinderat besprochen wurde. Und wenn sie das tun, meinen sie nicht auch, dass sie dann zum Gemeinderat zurückkommen und noch bessere Vorschläge und Ideen haben? Dies ist das Erlösungswerk. Und der Rat ist der richtige Ort, Inspiration zu empfangen. Daher sind Einigkeit und Vertraulichkeit so wichtig. Wir können keine Inspiration empfangen, wenn wir nicht einig sind oder Vertrauliches weitererzählen.
Wissen Sie, Elder Ballard, mir ist bewusst geworden, dass dieses Prinzip auf alle Räte zutrifft. Dazu gehört auch, dass ein Rat gar nicht alles tun kann, was er eigentlich sollte. Wenn die Ratsmitglieder alles alleine machen wollen, ist ihre Last so groß, wie die des Bischofs gewesen ist. Sie müssen also in ihren Räten weitermachen. Sie müssen das Konzept fortführen. Das regt alle zur Beteiligung an. Mir hat es auch sehr gefallen, dass Elder Cook in seiner Einleitung betont hat, dass man schon vorab planen und sich vorbereiten muss. Und wenn es geht, sollte man ein Anliegen anderswo klären, sodass möglichst viel schon zu einem anderen Zeitpunkt erledigt wird. Oft geschieht das ebenfalls in einem Rat, jedoch nicht unbedingt im Gemeinderat. Nicht nur in den Räten wie bei einer Präsidentschaft, einer Leitung oder einer Bischofschaft, sondern dieser Grundsatz wurde deutlich, als Bischof Richards in dem Beispiel den Auftrag erteilt hat, über etwas nachzudenken. Also kann jeder auch vor dem Rat schon Inspiration empfangen.
Es ist nicht so, dass ein Einzelner alle Antworten auf jede Frage hat. Aber wenn der Rat gut funktioniert, beziehen wir Inspiration von den einzelnen Ratsmitgliedern und sogar von den Mitgliedern der Gemeinde. Wenn wir es richtig angehen, ist jeder bei der Sache und erfährt etwas, was in seiner Organisation zwar niemand wusste, aber beim Heim- oder Besuchslehrtermin bekannt wurde und was vielleicht genau die Lösung für ein Problem ist.
Elder Ballard, ich denke an die vielen Orte auf der Welt, wo ich schon war. Genau wie Sie war ich schon überall auf der Welt. Als ich mich damit befasst habe, wie der Herr sich einen Rat vorstellt und jetzt dieses Beispiel hier gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass die Fähigkeit, auf die Weise des Herrn Rat zu halten, dem zuwiderläuft, was sonst auf der Welt üblich ist. Es ist schwierig in der Familie und im Zuhause. Es ist für jeden schwierig. Doch wenn man das Evangelium Jesu Christi kennenlernt, Bündnisse schließt und den Herrn als Vorbild nimmt, dann nimmt man seine Wesensart Stück für Stück an. Man spricht und kommuniziert mit anderen so, wie er es tun würde. Ich finde, niemand braucht den Kopf hängen zu lassen, wenn er nicht auf die Weise des Herrn Rat hält. Vor jeder Ratsversammlung in meiner Organisation versuche ich, mich darauf einzustellen und überlege, wie kann ich diese Woche noch besser Rat halten als letzte Woche? Wofür will ich die Verantwortung übernehmen und was will ich mit meinen Ratgeberinnen verbessern? Und dann sind wir diese Woche besser als letzte Woche. Und wir sind diesen Monat besser als letzten Monat, weil wir gewissermaßen nach einer neuen geistigen Gabe trachten. Es ist eine geistige Gabe vom Herrn, zu wissen, wie wir auf seine Weise vorgehen. Wir brauchen nicht entmutigt zu sein. Wir entwickeln uns Zeile um Zeile und werden immer besser. Wir helfen einander, diese Gabe zu entwickeln.
Elder Gonzales, manchmal meint der Bischof, er müsse alles wissen, weil er der Bischof ist.
Ja, manchmal. Und manchmal trifft man auf einen Bischof, der diesen Grundsatz befolgt. Heute zum Beispiel war der Bischof, als er gesprochen hat, ein hervorragendes Beispiel. Mir haben seine Worte sehr gefallen. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Danach hörte er sich die Ideen und die Gedanken der anderen an. Und nachdem er den Ratsmitgliedern zugehört hatte, äußerte er seine Gedanken. Aber nicht nur das. Ich fand es auch toll, dass er und auch ein Ratgeber diese Kommentare gelobt haben. Das ist in jedem Kulturkreis sehr wichtig. Es ist immer gut, die Beiträge und guten Ideen anderer zu loben. Dadurch schafft man Einigkeit und baut Zion auf. Es fördert Offenbarung und Inspiration. Die Mitglieder äußern dann gerne ihre guten Gedanken. Der Geist kann noch stärker anwesend sein, wenn sie so wollen.
Ich glaube, wir haben die irrige Ansicht, dass noch die kleinste Offenbarung für die Gemeinde durch den Bischof kommen muss. Da er die Schlüssel hat, muss er diese auch anerkennen und bestätigen. Doch er muss nicht unbedingt der Einzige sein, der Offenbarung empfängt. Wenn Sie also in dem Rat in Einigkeit verbunden sind und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, tragen die Beiträge aller Ratsmitglieder zur Inspiration bei. Der Rat trifft keine Entscheidung. Bei den Beiträgen geht es nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, sondern es ist so vorgesehen, dass der Bischof, der die Schlüssel innehat, leitet. Aber er muss nicht bis ins kleinste Offenbarungen empfangen. Richtig, gutes Beispiel.
Eine der bekannten kulturellen Fragen, die unverblümt angesprochen wurden, und zwar nicht bewusst, sondern wie selbstverständlich und durch Inspiration, betrifft die Frauen, die gesprochen haben. Diese Frauen haben sich engagiert. Manchmal sind wir für die Frauen, die in diesen Räten sitzen, nicht offen genug. Wir gehen nicht genügend auf sie ein oder übergehen sie. Ich fand diese Frauen fabelhaft. Wir hatten genügend Ratssitzungen mit Schwester Julie Beck, um zu wissen, wie fabelhaft sie ist. Wenn also jemand ein Problem damit hat, dann sollte er das hinter sich lassen. Wir sind auf die Hilfe der Frauen angewiesen. Kann ich noch etwas dazu sagen? Dieser Grundsatz trifft nicht nur auf den Gemeinderat und nicht nur auf die Führung der Kirche zu, weil wir nämlich auch zu Hause auf die Schwestern, auf unsere Ehefrau und auf unsere Kinder hören sollten. Das gehört dazu. Das führt in der Kirche zu mehr Einigkeit und überall sonst zu mehr Redlichkeit.
Der Grundsatz des Rathaltens funktioniert. Von der ersten Präsidentschaft bis zum Kollegium der Zwölf, das ja ein Rat ist, zu den 7 Präsidenten, die ein Rat sind, zu den 70 in ihren jeweiligen Gebietspräsidentschaften, die einen Rat bilden, bis hin zum Pfahl, in dem es Räte gibt, zur Gemeinde, zum Kollegium und zum Zuhause. Ganz gleich, wer einen Rat leitet, er muss bereit sein, zuzuhören. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel für jemanden, der einen Rat leitet. Er muss alle beteiligen und die Hilfe annehmen, die ihm zur Verfügung steht. Wenn er sich bereitwillig anhört, was diejenigen zu sagen haben, die auch über ihren Verantwortungsbereich hinaus Offenbarung empfangen. Wenn Sie an das Muster denken, das wir in diesem Rat gesehen haben, so glaube ich, dass die Gabe der Unterscheidung besser funktioniert, wenn man zuhört, anstatt selbst zu reden. Wenn der präsidierende Beamte also in einer Position ist, in der er führt und leitet, ohne jedoch zu dominieren, ist er in dem Gespräch viel besser in der Lage, die geistige Gabe der Unterscheidung zu haben. Das trifft ebenso auf jedes andere Ratsmitglied zu. Es kann auch vorkommen, dass eine Schwester oder ein anderes Ratsmitglied dazu neigt, das Gespräch zu dominieren. Dann muss der, der den Rat leitet, den Zweck deutlich machen. Und ich finde, das ist bei dem, was wir gerade gesehen haben, sehr schön deutlich geworden.
Elder Ballard, ich möchte das nicht zu sehr vertiefen, aber ich meine, dass wir einen Punkt noch ansprechen sollten, den wir künftig auch in der Kirche immer wieder ansprechen sollten, nämlich, dass wir den Bischof entlasten müssen. Das ist ein Grund für diese Gesprächsrunde und ganz sicher auch ein Grund, weshalb wir das Handbuch haben. Ich war ganz begeistert, wie damit umgegangen wurde, als jemand mehr oder weniger spontan erwähnte, dass jemand krank ist. Ich glaube, es war Schwester Madsen. Irgendjemand war krank, jemand hatte sich ein Bein gebrochen, sowas in der Art.
Jemand hatte ein Problem.
Es gab ein Problem und zwei oder drei Leute waren dem Bischof zuvorgekommen und hatten sich darum gekümmert. Und dann sagte der Bischof zu seinen Ratgebern, kommt, lasst uns mal hingehen und nach ihr sehen. Wie großartig, dass niemand in der Gemeinde gesagt hat, zuerst soll doch der Bischof mal zu ihr gehen und ehe er nicht dort war, unternehme ich gar nichts. Diese Einstellung hatte keiner und es war so natürlich, dass ich dachte, Mensch, die helfen wirklich einem vielbeschäftigten Bischof, sowohl mit zeitlichen als auch mit geistigen Mitteln.
Elder Ballard, wir haben heute etwas gelernt, was ich für sehr wichtig halte. Den Gedanken, dass man sich in einer Präsidentschaft um das kümmert, was man in dieser Präsidentschaft tun kann. Ich weiß noch, wie ich einmal eine FAV-Leiterin getroffen habe. Sie wartete draußen auf dem Bürgersteig vor einem ärmlichen kleinen Haus. Sie stand da und rang die Hände. Ich wollte die Familie besuchen, doch sie sagte, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich unsicher bin, ob ich die Befugnis habe, dieser Familie zu helfen. Hierbei ging es um eine Familie in großer Not. Sie hatten Hunger, sie mussten frieren, sie hatten kein Wasser. Und die Schwester war unsicher, was sie tun durfte. Ich machte ihr klar, Sie sind eine FAV-Leiterin. Überlegen Sie mal kurz, was Sie und Ihre Ratgeberinnen jetzt tun können, um dieser Familie umgehend zu helfen. Überlegen Sie dann, was Sie vor den Bischof bringen. Als wir ihr bewusst gemacht hatten, was sie in Ratsversammlungen erreichen kann, taten sich ihr ganz neue Perspektiven auf. Ihre Last wurde leichter und sie musste nicht mehr mit jedem Problem zum Bischof gehen. Sie hatte bereits begonnen, zum Wohle der Familie tätig zu sein und konnte dann den Gemeinderat einbeziehen.
Wie wundervoll es doch ist, wenn eine FAV-Leiterin, eine JD-Leiterin oder eine PV-Leiterin zur Ratsversammlung kommt und sagt, Bischof, ich möchte Ihnen Bericht erstatten. Wir hatten dieses Problem und haben Folgendes unternommen. Was geschieht dann? Ein Teil der Last wird dem Bischof automatisch von den Schultern genommen.
Ja, nach so einem Bericht fällt er erstmal in Ohnmacht.
Aber es ist auch Vorsicht geboten. Bei unserem aufrichtigen Wunsch, in diesen Räten voller Elan mitzuhelfen, dürfen wir nicht die Wohlfahrtsgrundsätze missachten, die wir ja lehren. Alles, was wir tun, muss die Selbstständigkeit fördern. Manchmal sind wir voreilig und tun zu viel, und dann werden andere eher abhängig von uns als selbstständig. Ja, das stimmt, ein sehr guter Punkt. Ich weiß nicht, Brüder, ob Sie die gleichen Erfahrungen machen wie ich, wenn Ihnen Fragen gestellt werden. Ist Ihnen schon einmal eine Frage gestellt worden?
Nie, das habe ich noch nie erlebt. Ich warte immer noch auf die erste Frage.
Dann frage ich Sie jetzt etwas. Hat man Sie schon einmal etwas gefragt, was bereits im Handbuch beantwortet wird?
Fast immer. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber der Sekretär der ersten Präsidentschaft, also jemand, der es wissen muss, hat einmal erzählt, dass etwa 80% der Fragen an die erste Präsidentschaft im Handbuch beantwortet werden. Anscheinend kennen wir uns nicht gut genug damit aus.
Dann befolgen wir die Richtlinien, von denen Sie gesprochen haben, ganz genau, Elder Bednar. Wir weichen nicht davon ab. Wir halten uns fest an die grundlegenden Richtlinien der Kirche. Elder Gonzales, ist das eine gute Idee?
Oh, ja, das ist eine fantastische Idee. Wir müssen uns mit dem Handbuch gut auskennen. Jemand hat einmal gesagt, wenn man ein Geheimnis gut hüten möchte, müsse man es nur in ein Handbuch schreiben. Wir hoffen, dass das bei unseren Handbüchern nicht so ist.
Wir hoffen auch, zumindest für die 12 und wohl für alle Generalautoritäten, dass wir niemals das Büro eines Pfahlpräsidenten betreten, nachdem die Handbücher verteilt wurden und diese dann ganz oben im Regal stehen. Wir hoffen, dass sie benutzt werden.
Im Ausland und dort, wo die Kirche wächst, ist es manchmal ein Problem, dass es kein Beispiel gibt, wie alles funktionieren soll. Das Handbuch kommt diesem Beispiel am nächsten. Wenn wir also nicht genau wissen, wie etwas gehandhabt wird, weil wir kein Beispiel haben, dann gibt es das Handbuch.
Es enthält Lehren, Grundsätze und Richtlinien für inspirierte Beschlüsse. Das ist keine Anleitung für Bedienstete. Man findet auch nicht jede einzelne Antwort darin. In diesen Büchern stehen grundlegende Prinzipien, Lehren und Richtlinien. Und wenn man bedenkt, wie viele Mitglieder dem Gemeinde- oder Zweigrad angehören, die darauf zurückgreifen können, wirkt sich das alles segensreich auf das Leben des Einzelnen der Familien aus.
Elder Ballard, mir gefällt Ihr Gedanke, dass jeder das ganze Handbuch liest. Es gibt keine bessere Schulung, als zu wissen, wie das Gesamtbild aussieht. Es nimmt uns unsere kleine, beschränkte Sichtweise und lässt uns klar erkennen, was der Herr für uns alle vorgesehen hat, was es mit der Familie auf sich hat, was aus uns werden kann, was für den Bischof von Belang ist und welche Aufgaben er hat und wo wir uns darin wiederfinden. In einem weiteren Kapitel geht es darum, was einheitlich sein muss und wo wir etwas anpassen können. Das sind wichtige Worte, die sorgfältig gewählt wurden. Anpassung gibt uns nicht das Recht, die Kirche des Herrn neu zu erfinden. Manchmal werden wir so einfallsreich, dass wir die Kirche des Herrn gar nicht mehr wiedererkennen. Es ist also sehr wichtig, sich an die Richtlinien zu halten, wie etwas angepasst werden kann. Denn wir haben nicht das Recht, die Kirche neu zu erfinden und Richtlinien, die von der ersten Präsidentschaft genehmigt worden sind, umzuändern. Wir dürfen diese Richtlinien umsetzen und sie gegebenenfalls anpassen, wenn das nötig sein sollte.
Und über diese Anpassung muss beraten und gebetet werden. Und wir müssen den Geist zu Rate ziehen, was angebracht ist und was machbar und was möglich ist.
Und was ist das Ziel?
Mit den gegebenen Umständen zurechtzukommen. Ich möchte noch etwas wiederholen, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich finde nicht, dass wir die Mitglieder auffordern sollten, sich hinzusetzen und das Handbuch mit einem Mal durchzulesen. Warum lesen wir es nicht nach und nach durch, Abschnitt für Abschnitt? Das wird dann auch niemanden überfordern. Daraus können sich Gespräche ergeben, die uns wirklich weiterbringen. Was haben wir wirklich in Kapitel 1 erfahren? Darüber könnte man dann in einer Ratsversammlung sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass wir innerhalb von 6 Monaten in der Kirche Räte hätten, die genau so funktionieren wie die erste Präsidentschaft und die 12, es durch Inspiration vom Himmel für die Kirche in diesen Handbüchern vorgesehen haben. Ich finde wirklich, dass die Präsentation heute sehr gut war. Um das Ganze abzurunden, Elder Holland, nach Ihren jahrelangen Erfahrungen im Bildungsbereich und in der Kirche, welche Beobachtung haben Sie gemacht? Möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Nun, Sie haben das Wort Bildung erwähnt. Lassen Sie mich das aufgreifen. In der Kirche betreiben wir keine Motivation mit Leistungsanreizen wie fast überall sonst auf der Welt. Wir zwingen niemanden, etwas zu tun. Bei uns wird niemand bezahlt. Wir drohen nicht mit Kündigung. Denken Sie an das Leben außerhalb der Kirche, ob in Unternehmen, in der Politik oder fast in jedem anderen Bereich. Die meisten Anreize und Mittel sind keine Evangeliumsgrundsätze. Es entspricht nicht dem, was wir in Räten und in Familie, in Kollegien, Gemeinden und Pfählen tun. Was wir vor allem tun, ist lehren. Wir lehren durch Beispiel und auch durch das Wort. Der Prophet Joseph Smith hat einmal gesagt, wenn jemand durch Glauben wirkt, wirkt er durch Worte. Und als Gott sprach, es werde Licht, da war Licht. Das ist ein wundervoller Ansporn und wird in diesen Handbüchern sehr schön vorgestellt. Gleich am Anfang mit dem Erlösungswerk. In diesem Kapitel über das Erlösungswerk. Es geht darum, besser zu lehren, mit mehr Macht zu lehren, inspiriert und demütig zu lehren. Genau das hat der Heiland gemacht. Das zeichnete ihn aus und dafür war er bekannt. Er gab sich nicht mit den Wegen der Welt ab und wir sollen das auch nicht. Danke, dass Sie die Bildung erwähnt haben, Elder Ballard. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, aber ich glaube, wir können alle versuchen, bessere Lehrer zu werden. Und das wird in diesem Handbuch wunderbar veranschaulicht.
Danke, Elder Bettner. Ich wünschte, ich könnte das Wort Sitzung aus dem Wortschatz der Mitglieder der Kirche streichen. Wir haben nicht über eine Gemeinderatssitzung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Mitglieder des Gemeinderats gemeinsam Offenbarung empfangen. Ich wünschte, Ratsmitglieder oder Familienmitglieder hätten vor einer Zusammenkunft die Einstellung, ich bereite mich darauf vor, mit meiner Familie Offenbarung zu empfangen, anstatt zu einer Sitzung zu gehen. Sie können mit den Mitgliedern im Gemeinderat Offenbarung empfangen. Ich glaube, wir würden uns dann ganz anders vorbereiten und verhalten. In diesen letzten Tagen ist angesichts der Kräfte des Widersachers und der Finsternis niemand in der Familie oder der Gemeinde der Einzige, der allein alle Antworten hat. All das spricht für die Geistigkeit dieses Werks und dass wir nach Inspiration trachten müssen, um das zu tun, was der Herr von uns möchte. Danke, Schwester Beck.
Ich glaube, wir haben erneut die Gelegenheit und das Vorrecht vom Vater im Himmel zu entscheiden, worauf wir uns konzentrieren. Was zählt für den Herrn? Sind das die Sitzungen und Versammlungen? Sind es die Zahlen? Geht es darum, wie viele Zettel wir verteilen? Oder geht es darum, sich umeinander zu kümmern? Wir legen Wert auf Fürsorge, Liebe und Dienst am Nächsten. In diesem Gemeinderat war man daran interessiert, wie anderen gedient wird, wie man anderen beisteht. Wer hat über jemanden gewacht? Wer hat jemanden gestärkt? Wer hat etwas für andere getan? Wer hat jemanden aufgerichtet? Das ist das Entscheidende im Evangelium des Herrn. Darum sorgt er sich. Wir haben die Chance, uns bei dem, was für uns zählt, neu auszurichten. Und der Herr möchte, dass für uns das zählt, was für ihn zählt, dass wir so wirken, wie er es getan hat. Alle anderen Messwerte wurden von Menschen erdacht, nicht vom Herrn Jesus Christus. Das ist die Chance, alles so zu sehen, wie er es sieht.
Danke.
Wenn ich an Räte denke, gibt es einen Gedanken, der mich wirklich berührt, und zwar, dass wir in Einigkeit und mit Glauben nach dem Willen des Herrn trachten. Dieser wundervolle Gedanke steht sogar im Handbuch.
Gut, vielen Dank. Lassen Sie mich Ihnen abschließend noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Wenn ein Rat, sei es in der Familie, in der Gemeinde oder im Zweig, ein Anliegen bespricht und zu einer Entscheidung kommt, was getan werden muss, dann muss Luzifer durch dieses Zusammenwirken weichen. Er kann das nicht aufhalten. Wenn Ratsmitglieder einen Rat verlassen, sollen sie sagen, das machen wir. Nicht der Bischof will, dass ich das mache, sondern wir machen das. Denn wir haben uns beraten und haben darüber gebetet. Das müssen wir tun, um die Kinder des himmlischen Vaters aufzurichten, zu inspirieren und etwas für sie zu tun. Wenn diese Einstellung in den Räten der Kirche zu finden ist, kommt das Werk voran. Und wir werden viele Kinder unseres Vaters retten können. Eine Frau ist für die Missionsarbeit, das Seelenheil und die Genealogie ebenso wichtig wie ein Mann. Also beseitigen wir die Barrieren, von denen wir gesprochen haben. Wir alle stemmen die Schulter an dasselbe großartige Werk, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben der Kinder unseres Vaters im Himmel zustande zu bringen. Und ich bitte unseren himmlischen Vater, die Räte der Kirche überall auf der Welt zu segnen. In jeder Gemeinde, jedem Zweig und in jeder Familie. Möge der Friede des Herrn bei Ihnen sein und mögen die Handbücher und diese Beispiele hilfreich sein. Darum beten wir alle im Namen Jesu Christi. Amen.